Hallo Filmfans und vor allen Dingen hallo Marvel-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Heute im Studio mit negativem Corona-Test sitzt Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Sebastian.
Und virtuell zugeschaltet ist mal wieder der gute Julius. Hallo Julius.
Hallo ihr beiden.
Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon am Intro gehört, unsere große Marvel-Reise geht heute erst einmal zu Ende, denn wir reden heute ausführlich über Marvel Phase 3. Und es passt ja auch gerade sehr, sehr schön, dass Marvel in dieser Woche einen kleinen Mini-Trailer irgendwie rausgepackt hat mit ersten Bewegtmaterial zu The Eternals und allen möglichen Namen rund um, wie die Filme denn in Phase 4 heißen werden. Darauf werden wir später nochmal eingehen. Wir wollen erstmal ja noch unseren Rückblick machen. Und als Warnung seien zwei Sachen vorweggestellt. Erstens, es wird Spoiler geben. Also, ne, Spoiler, wirklich zu alles, was Phase 3, auch was Phase 1 und 2 angeht. Das sollte jedem eigentlich jetzt klar sein. Und wir werden es dieses Mal ein klein wenig anders machen, weil wir reden hier gerade von 11 Filmen insgesamt. Wenn wir, wie in den letzten beiden Marvel-Podcasts, jeden einzelnen davon besprechen, dann sitzen wir hier wahrscheinlich und haben den weltlängsten Podcast. Ich meine, dann sind wir vielleicht im Guinness-Buch der Rekorde oder so, wäre ja auch nicht schlecht.
Aber dann verpasst Julius seinen Termin, zu dem er noch nachher muss.
Oh ja, deswegen wir haben uns halt Folgendes gedacht. Ich habe mir ein paar Kategorien ausgedacht, die wir jetzt hier durchgehen und durch die wir dann quasi über die Phase 3 sprechen. Ganz kurz nochmal für alle, damit ihr so die Filmliste nochmal auf dem Zettel habt. Also wir haben quasi in Marvel Phase 1, wir fangen an mit dem dritten Captain America Civil War, dann Doctor Strange, dann Guardians of the Galaxy 2, dann Spider-Man Homecoming, Thor 3 mit Ragnarök, Black Panther, dann Avengers Infinity War, danach Ant-Man and the Wasp, dann Captain Marvel, dann Avengers 4 Endgame und ganz zum Schluss nochmal Spider-Man Far From Home. Puh. Okay, also 11 Filme. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe auf meinem Zettel ganz oben stehen Highlights. Und werfe das doch jetzt einfach mal so hier in die Runde. Was waren denn so eure Highlights in Phase 3?
Ganz überraschend, Avengers Endgame.
Julius, das ist unfassbar originell.
Ja, oder? Ich habe mir gedacht, ich fange mal mit einem richtigen Knaller an, so einem richtigen Überraschungspunkt. Nein, ich habe ja tatsächlich auch schon, glaube der allererste Podcast, in dem ich damals dabei war, und ich glaube der zweite oder dritte insgesamt, habe ich ja auch schon über von Avengers Endgame geschwärmt, so lange, bis ich dann irgendwann unterbrochen wurde von Christoph und Sebastian. Ich glaube, das war bei der Jahresrückschau 2019. Ja. Und bei unseren drei Lieblingsfilmen oder sowas hatten wir da, glaube ich, jeweils vorgestellt oder sowas in die Richtung. Und ich meine, es ist eigentlich alles gesagt zu dem Film. Es ist halt einfach wirklich der perfekte Abschluss, meiner Meinung nach, für diese ersten 11 Jahre und 22 Filme, die damit zum Höhepunkt und zum Abschluss gebracht werden. Und es ist ein auch beim, ich weiß nicht, wie oft ein Schauen jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast wieder neue Sachen entdeckt, wieder diese ganze tolle, es ist ja im Prinzip auch so eine Art Retrospektive für diese ganze Zeit, so wie wir sie jetzt ja hier in diesem Podcast auch machen, wieder Gänsehautmomente gehabt, wieder Tränen in den Augen gehabt am Ende, also wirklich ganz, ganz großartig. Und für mich ist es mittlerweile fast schon so wie Herr der Ringe, was halt auch eigentlich wahrscheinlich meine Lieblingsfilme und mein Lieblingsfilm, der erste, Die Gefährten ist. Auch wenn er nicht mehr so begeistert wie beim ersten Mal im Kino, natürlich, ist ja völlig klar. Es ist mittlerweile einfach so, fühle ich mich da so wohl und kann das eigentlich immer anschauen und habe immer Spaß und habe immer ein tolles Erlebnis.
Ja, ich bin da, also bei Endgame bin ich auch echt vollkommen bei dir. Also ich habe ihn jetzt auch nochmal geguckt und ich finde es halt wirklich toll, wie sie es. Ich meine, wir haben ja alle nach Infinity War damit gerechnet, dass alle, die verpufft sind, in irgendeiner Form wiederkommen, weil natürlich auch schon Spider-Man angekündigt wurde, Black Panther 2 schon angekündigt war und was nicht noch alles. Das war uns klar. Irgendwo war uns dann natürlich auch schon klar, dass es irgendwas mit Zeitreisen zu tun haben wird und so. Aber ich fand diesen ganzen Time Heist, auch wenn man natürlich nicht tiefgründiger drüber nachdenken sollte, wie das da jetzt mit diesem Zeitreisen alles funktioniert, muss ich auch sagen, fand ich auch das wahnsinnig schön. Und einfach die Tatsache, dass wir wirklich für gerade für Captain America, Steve Rogers und halt Iron Man, Tony Stark wirklich so ein verdammt, verdammt starkes Ende einfach bekommen, wo diese beiden Superhelden, die ja wirklich die Frontrunner des MCUs gewesen sind, wie die einfach würdevoll verabschiedet werden, fand ich echt wahnsinnig schön. Ich muss nur echt sagen, im Nachhinein, wenn ich jetzt auch überlege, was Falcon and the Winter Soldier gemacht hat, finde ich es trotzdem immer noch schade, dass diese Staffelübergabe von Steve Rogers an Sam Wilson in Endgame nochmal so ein bisschen ad acta geführt wurde durch Falcon and the Winter Soldier, weil man gesagt hat, oh, Sam traut sich doch noch nicht und braucht erst 6 Episoden, um dann doch Captain America zu sein.
Ja, es muss ja halt immer weitergehen, ne? Das zeigt ja die ganze Reihe aus. Es ist einfach kein wirklicher Abschluss in Sicht. Also Endgame ist sicherlich auf eine Art ein sehr finaler Film, gerade wenn es natürlich um das Schicksal unseres großen Helden geht, Iron Man, den wir die ganze Reihe über begleiten und der erste große Held war, den wir kennengelernt haben und dessen Story-Arc da auch wirklich wunderbar abgeschlossen wird. So gesehen ist es schon ein Film, der einen Abschluss bietet, aber es gibt einfach bei Marvel kein wirkliches Ende. Es ist einfach eine und damit ja auch sehr einzigartige Kinoserie, die sich jetzt über einen Zeitraum von über 10 Jahren streckt, ne? Und insofern kann auch Endgame, so sehr das auch auf eine Art ein Finale ist, eben kein wirkliches Finale sein.
Ja, wir kommen noch mal auf diese ganze Debatte, wie final ist Endgame und was macht das quasi für auf unsere Neugierde und unsere Lust auf Phase 4 aus. Da kommen wir später noch mal zurück. Tobi, dein Highlight in Phase 3.
Also, ich habe mir überlegt, ich beantworte die Frage mal bezüglich meines Rewatchs. Ich habe die ja jetzt wirklich alle noch mal geschaut. Mhm. Ne? Das war auch ja die Idee am Anfang unseres, also die Idee sozusagen am Anfang dieser Podcast-Reihe, die jetzt 3 Teile hat mit dem heutigen Stand von Julius und mir. Wir gucken die noch mal. Und daraus hat sich dann der Podcast ergeben. Und ich finde, das ist schon was anderes, wenn man das macht, die in relativ kurzer Zeit nochmal zu schauen und man sie vorher halt über einen Zeitraum von 10 Jahren geguckt hat. Das ist wirklich was anderes. Ich meine, ich bin in der Zeit irgendwie als Person gereift. Mein Leben hat sich massiv geändert. Und jetzt stattdessen die Filme mit heutigen Augen nochmal zu sehen, hat halt mir bestimmte andere Eindrücke verschafft. Und deswegen möchte ich als Highlight 2 Filme hervorheben, die ich beim ersten Mal gucken, also als die ins Kino kamen, gar nicht so stark fand. Mhm. Einmal Black Panther, der total beliebt ist und ein kultureller Meilenstein als schwarzer Blockbuster, also als schwarzer Superhelden-Blockbuster. Und Avengers 3, den fand ich beim ersten Mal auch nicht so stark. Bei Black Panther lag, glaube ich, mein erster Eindruck schlicht daran, dass der Film zur Berlinale-Zeit rauskam, dem großen Kinofestival in Berlin, und ich einfach müde war. Ich hatte so viele andere Filme gesehen bei diesem Festivalbetrieb und der Film lief nicht auf dem Festival, der kam zur selben Zeit ganz normal ins Kino und dann bin ich irgendwann da auch noch rein und war einfach müde und das hat sich tatsächlich ausgewirkt, also total banal, ja. Total banal auf meinen Eindruck ausgewirkt. Aber jetzt habe ich den nochmal geschaut und ich muss sagen, das ist ein durchaus auch besonderer Film innerhalb dieser Reihe, der einen ganz einzigartigen, sehr, sehr stilsicheren, farbenfrohen Look hat. Ja, damit geht es schon mal los, also wie dieses Wakanda, dieser afrikanische fiktive Staat dargestellt wird, wie sich da Technik und irgendwie Tradition treffen in den wildesten Farben, ist toll. Es gibt einen sehr coolen, treibenden Score. Ja, ich weiß von einem Hörer, der gerne möchte, dass wir hier mehr über Filmscores reden. wir werden diesen Wunsch auch heute nicht im Detail erfüllen können, weil das halt einfach nicht unser Schwerpunkt, unsere Expertise ist. Aber ich will zumindest sagen, der Score bei Black Panther ist einer der wenigen Marvel-Scores, die wirklich herausstechen, treibend und cool. von Ludwig Göransson, ne, dem, der auch den berühmten, mittlerweile berühmten Mandalorian-Score gemacht hat. Das kommt zusammen, also es ist halt ein sehr cooler Film, und es ist auch ein für Marvel-Verhältnisse sehr, sehr politischer Film. Es wird Kolonialismus behandelt, Rassismus, und zwar durchaus auch dadurch, dass es verknüpft wird mit dem Bösewicht des Films, dem Killmonger, durchaus auch nicht nur einfach irgendwie reingequetscht in den Film, sondern es hat halt einfach einen Bezug zu der Handlung. Und insofern muss ich sagen, ich habe den Film beim ersten Mal einfach nicht aufmerksam genug geschaut und bin jetzt umso positiver und stimme jetzt denen zu, die den schon auch beim ersten Mal toll fanden. Und dann Avengers 3, ebenfalls ein Film, der mich am Anfang einfach überfordert hat, ehrlicherweise. Der in diesem Film passiert so viel hintereinander weg. Es gibt von dieser ersten Sequenz, wo Thanos die Asgardier metzelt, über die Attacke auf die Erde und so weiter und so fort. Es ist einfach ständig irgendetwas sehr, sehr Dramatisches los, was irgendwie das Schicksal der Welt, des Universums betrifft und die persönlichen Schicksale, die da auch noch eingewoben sind von Star-Lord, vor allem aber auch von vielen anderen. Das war mir einfach, das war schwer zu verdauen aufs Erste. Es war irgendwie so ein riesiger Brei und alles hat sich irgendwie gegenseitig aufgehoben. Aber dadurch, dass ich dann den Film jetzt wirklich auch relativ häufig gesehen habe, und dass ich ihn noch auch geguckt habe, jetzt nochmal im Kontext mit den anderen, muss ich sagen, hat sich mir der nochmal ganz anders erschlossen. Ich war halt ich wusste ungefähr, was mich erwartet. Das heißt, diese Überforderung durch die Überraschungsmomente war nicht mehr so sehr da. Und dazu kam auch, dass ich halt die Figuren nochmal von ihren anderen Entwicklungen vorher viel frischer im Kopf hatte jetzt, ne? Weil ich habe ja, wie gesagt, die alle nochmal geguckt, die Filme, und das ist einfach was anderes, wenn du dich irgendwie in dem Moment, wo Iron Man sagt, er ist jetzt bereit, ein Kind zu bekommen, wenn du dich erinnerst, wie das angefangen hat mit dem, als der im ersten Iron Man-Film da auf dem Weg zu dieser Waffenpräsentation ist und das dann da schief geht. Also er da durch Afghanistan fährt. Das ist einfach ein anderes Sehen, wenn man sowas mehr im Kopf hat. Und insofern muss ich auch da sagen, Avengers 3 finde ich jetzt deutlich stärker als beim ersten Mal.
Das ist auch sehr grundsätzlich was ich auch nur empfehlen kann und wo ich mich Tobias nur anschließen kann. Wenn man irgendwann mal die Zeit und die Lust hat, auf jeden Fall mal diese 23 Filme jetzt Stand aktuell mal in einem möglichst engen Zeitraum hintereinander zu schauen. Halt so wie man eine Serie ja auch gucken würde. Und es ist ja in der Hinsicht wirklich fast eher wie eine Serie. Jetzt sind wir so ein bisschen an so einem schwierigen Punkt, Sebastian. Ich würde gerne auch noch was zu Avengers und Black Panther sagen. Allerdings wollte ich auch noch ein Highlight unterbringen. Wie sollen wir das denn jetzt machen?
wir reden erstmal über Tobis Highlights, dann darfst du gerne noch ein Highlight nachschieben.
Okay, dann würde ich jetzt erstmal noch schnell an Avengers 3 anschließen und sagen, das war auch, glaube ich, in 2018 mein Lieblingsfilm. Und ich fand ihn absolut großartig. Tatsächlich muss ich aber jetzt sagen, dass der so ein bisschen bei mir verloren hat jetzt beim wiederholten Schauen, weil mich dieses, dass es halt eben nur Teil 1 von 2 ist, doch mehr und mehr stört irgendwie. Und weil es halt dann irgendwie auch so weil ich nicht ganz so rund empfunden habe wie halt Avengers 4. Und da sind halt so ein paar Sachen, die mich dann so ein bisschen nerven, und vor allem, da werde ich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, ist es die Figur Thor. schon mal Spoiler für die spätere Diskussion über Thor 3. Und da sind auch so Sachen wie zum Beispiel diese Szene mit Drax, wo er da irgendwie steht und glaubt, er ist unsichtbar oder sowas, habe ich natürlich mich auch schlapp gelacht im Kino damals. Jetzt, wo ich ihn halt irgendwie nochmal geschaut habe, merke ich, dass das aber eigentlich überhaupt nicht zu dieser wirklich, wirklich dramatischen und furchtbaren Szene davor kommt, wo halt Gamora Star-Lord darum bittet, dass er sie tötet, wenn es irgendwie Thanos gelingen sollte, sie in die Finger zu bekommen. Und davon gibt es so ein paar Momente, wo es halt für mich irgendwie so ein bisschen geknirscht hat, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hier passen die verschiedenen Figuren, Ensembles oder die verschiedenen Tonfälle und die verschiedenen Ansprüche, die irgendwie in diesem Film zusammengetragen wurden, nicht so hundertprozentig aufeinander, ja, als das, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja, vor allem, was ich gut verstehen kann, was du meinst, ist, dass es halt nur Teil 1 von 2 ist. Und ich kann mich immer noch erinnern, wie die Russo-Brüder damals immer gesagt haben, ja, das ist trotzdem ein abgeschlossener Film. Ist es ja irgendwo auch ein abgeschlossener Film, aber es ist trotzdem so, dass du denkst, nein, okay, es kann jetzt halt hier nicht vorbei sein. Also du kannst nicht sagen, okay, ich gucke jetzt mal nur Infinity War und danach reicht mir das so. Also das kannst du einfach nicht machen so, weil die Geschichte natürlich in Endgame noch weitergeht. Aber was ich tatsächlich Infinity War hoch anrechne, ist einfach die Figur Thanos. Und ja, ich meine, ja, der wird uns ja jetzt seit dem ersten Avengers-Film irgendwie vor die Nase gehalten. So, oh, das ist unser großer Bösewicht und oh, der wird nochmal ganz schlimm werden. Und dann siehst du ihn immer versprenkelt mal hier und da und hörst mal immer wieder so seinen Namen und dann Infinity-Steine und was weiß ich nicht. Und was ich Infinity War halt echt hoch anrechne, ist, dass Thanos halt wirklich mit voller Wucht reinkommt. Und dass dieser Film halt auch zum Großteil wirklich sein Film ist. Und deswegen finde ich es halt auch letztendlich irgendwo gut, dass dieser Film quasi mit ihm endet, nachdem er halt seinen Snap gemacht hat und dann sitzt er da und so im Sonnenuntergang und sagt, okay, ich habe quasi erreicht, was ich erreichen wollte. Und das finde ich gut. Tobi, du
hast... Ja, und wenn man die Qualität der einzelnen Filme unterscheiden möchte, dann ist es eine gute Idee, auf die Bösewichte zu gucken. Das ist ja auch wahrscheinlich vielen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Und da ist Thanos natürlich in Avengers 3 auf jeden Fall ein ganz klarer Pluspunkt, weil der Typ, wie Sebastian gesagt hat, einmal wirklich bedrohlich reinhaut am Anfang in der Szene, wo die Asgardier gemetzelt werden und wo dann auch Loki stirbt. Also wo es wirklich mal so eine Finalität gibt. In Klammern auch nicht so ganz, aber schon für Marvel-Verhältnisse, sage ich mal, ist die vorhanden. Und außerdem ist Thanos einer, der hat halt eine Motivation, über die man sich den Kopf zerbrechen kann, über die man sich reiben kann, dieses Überbevölkerungs des Universums verhindern und so. Also er denkt, er macht das Richtige, er macht was Gutes, er sieht sich als die Person, die der Retter ist. Also er hält sich für den Held. Der sagt, die anderen kapieren alle nicht, dass wir sonst hier alle draufgehen, wenn sich das weiter so entwickelt mit der Bevölkerung. Deswegen muss ich jetzt einschreiten und tun, was kein anderer vermag, nämlich die Hälfte wegmetzeln. Und ich glaube ihm, dass er seine Ziehtochter Gomorra einfach wirklich lieb hat. Ja. Das ist etwas, was die rüberbringen in dem Film.
In dieser Szene auf Vormir, da.
Da, aber auch vorher schon. Also auf Vormir ist ja dann die Szene, wo er sie opfert. Da kommt es natürlich nochmal besonders stark rüber. Aber auch vorher habe ich das schon gemerkt. Und dieses Vater-Tochter-Verhältnis ist da halt durchaus auch komplizierter.
Gut.
Dann Black Panther.
Genau,
Black Panther, ja. Genau. Also das ist einer tatsächlich, wo ich auch beim wiederholten Schauen, da geht es mir anders als Tobias. Ich merke, dass ich irgendwie, dass der Funke bei mir nicht hundertprozentig überspringt. Und es sind so verschiedene Sachen. Also ich sehe das absolut, dass der einer von den thematisch tiefgründigsten und spannendsten und dass der irgendwie fantastisch aussieht und toll inszeniert ist auch. Es gibt diese eine Szene im Casino, die auch in so einer langen Einstellung gedreht ist und sowas. Mhm. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich stoße mich aber immer so ein bisschen an dem Killmonger, dem Bösewicht, weil ich so nobel und verständlich die Motivation grundsätzlich auch ist, dass er halt eben für Gerechtigkeit sorgen will, so indiskutabel sind halt die Methoden, die er vorschlägt, weil er will sozusagen ein Unrecht, nämlich die Sklaverei und die Ausbeutung und den Rassismus quasi gut machen, indem er halt einen Genozid verübt, also halt ein Übel mit dem nächsten Übel bekämpfen. Und das ist halt irgendwie was mir im Film nicht genug thematisiert wird. Und vor allem, wenn man halt bedenkt, was das für eine stark gezeichnete Figur eigentlich ist, dieser Killmonger, und halt auch von Michael B. Jordan halt auch toll gespielt oder sowas, das ist alles nicht das Problem. Aber mir das Problem ist halt eben, finde ich, dass dafür denn nicht genug Zeit gemacht wird und stattdessen, nicht genug Zeit eingeräumt wird und stattdessen gibt es halt dann irgendwie im Schluss diesen wirklich sehr enttäuschenden Finalkampf auf dieser, den ich wirklich sterbenslangweilig finde, jedes Mal auf dieser grünen Wiese mit den CGI-Nashörnern und dann diesen Tunnelkampf da. Das ist mir auch alles, da ist auch einer von den wenigen Filmen, wo ich auch echt sagen muss, da sind die Effekte, und die, also die visuellen, die Computereffekte wirklich nicht nicht auf dem Niveau, wo sie sonst beim MCU sind.
Aber das Set-Design und die Ausstattung sind fantastisch.
Ohne Frage, aber das ist halt dann, das ist halt eher in dem, sozusagen in den 90 oder 100 Minuten davor, was mich dann halt davor begeistert. Während halt im Finale dann halt das Problem dann halt einfach ist, dass dieser Schlusskampf irgendwie mich überhaupt nicht begeistert und dann halt eben ich schade finde, dass aus Killmonger nicht noch mehr gemacht wird. Deswegen kann ich mich auch den ganzen Lobeshymnen, die auf diese Figur gesungen werden, immer nicht so hundertprozentig anschließen.
Da bin ich sowas von bei dir, Julius. Ich fand ihn damals schon nicht so stark wie alle anderen. Ich finde ihn auch jetzt, so fies es klingt, ein bisschen überbewertet, ehrlich gesagt. So, also,
den Film oder den Bösewicht?
Nein, den Film an sich, Black Panther, weil ich genau das gleiche Problem auch habe wie Julius. Also Killmonger ist so eine krasse Figur und was er halt eigentlich mit reinbringt, was er eigentlich will, ist Wahnsinn. Und wenn man das halt wirklich irgendwo viel besser ausgearbeitet hätte, dann wäre es noch viel spannender gewesen. Ich finde es auch nach wie vor, ehrlich gesagt, so ein bisschen schade, dass sie ihn quasi direkt am Ende einfach töten und das war's dann, weil du hast hier einfach so eine spannende Story, einen spannenden Charakter, der jetzt wegfällt und klar, wir müssen nicht darüber reden, dass der Film zumindest in diesem Afrofuturismus halt wirklich cool aussieht, wie diese halt wirklich traditionelle afrikanische Kultur auf diesen Science-Fiction-Aspekt trifft und so. Ich mochte auch die Figuren, aber zum Beispiel muss ich auch sagen, ich finde Black Panther selbst, also T'Challa, Chadwick Boseman, der ja leider verstorben ist, kommt mir in seinem eigenen Film ein bisschen zu kurz. Also ich finde alles um ihn herum an Charakteren fast spannender. Shuri, Okoye, wen haben wir dann noch? Wie heißt die von Lupita Nyong'o gespielte Agentin? Ich vergesse immer wieder ihren Namen.
Ich komme jetzt gerade auch nicht drauf.
Und ich fand halt die ganzen Frauen quasi um Black Panther fand ich tatsächlich auch irgendwo viel, viel interessanter und spannender als Charaktere. Und auch jetzt beim Rewatch, also ich finde den Film nett, das ist absolut okay, aber auch was Julius halt meinte, so dieses ganze CGI-Gedöns am Ende ist halt einfach schade. Also ich finde, das hätte man noch weiter ausbauen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Marvel sich da einfach darauf ausgeruht hat, zu sagen, okay, wir machen jetzt quasi was Neues, wir bringen jetzt einen schwarzen Superhelden und wir haben einen schwarzen Regisseur und es war alles sehr politisch korrekt auch irgendwo und ich glaube, wenn man sich dann halt wirklich noch getraut hätte, eine wirklich krasse Story zu erzählen, hätte dieser Film bei mir auch mehr so Kraft gehabt.
Naja, kann ja noch kommen im zweiten Teil dann.
Ja, da bin ich halt nur gespannt, wie sie dann tatsächlich umgehen mit der Tatsache, dass Chadwick Boseman halt tot ist. Kevin Feige hat ja schon gesagt, T'Challa wird nicht neu besetzt. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und ich meine, er heißt ja jetzt auch Wakanda Forever. Das ist ja auch, scheint mir auch so ein bisschen so eine Verneigung nochmal auf Chadwick Boseman zu sein. So vom Titel her habe ich zumindest so das Gefühl. Ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen werden. Aber Julius wollte noch ein weiteres Highlight erwähnen.
Ja, und zwar Ant-Man and the Wasp. Ich glaube, wir haben ja beim letzten Podcast schon gesagt, dass wir, glaube ich, alle drei den ersten Ant-Man zu den absoluten Gewinnern des Rewatch oder der Retrospektive irgendwie zählen.
Unter anderem, weil er am lustigsten ist, ja.
Ja, und beim zweiten Teil geht es für mich sogar noch mehr. Tatsächlich finde ich den mittlerweile einen von den besten und rundesten und insgesamt in jeder Hinsicht eigentlich überzeugendsten MCU-Filmen. Und das ist wirklich so unfair fast, dass diese Ant-Man-Filme irgendwie so immer so wie die ungeliebten Stiefkinder so ein bisschen behandelt werden. Also ich glaube wirklich, wenn es immer einen Film gibt, den niemand gesehen hat, dann ist das entweder der Hulk, der alte, oder halt eben die Ant-Man-Filme, weil man immer denkt, ach komm, ja, komm, das wird ja nicht so wichtig sein für fürs große Ganze, den lasse ich jetzt halt mal weg oder den schaue ich nicht im Kino.
Vor allen Dingen, weil die Ant-Man-Filme immer nach dem Avengers, großen Avengers-Ding kommen, so immer so als Nachschub,
genau.
Ja, okay, ach, hier, ach, den haben wir ja auch noch, so, den könnt ihr euch auch noch angucken.
Ja, und das fängt an mit dieser wirklich tollen Quarantäne-Routine, die wir da sehen in dieser Montage am Anfang. Und für mich das absolute Highlight ist halt auch die Beziehung zwischen Scott Lang und seiner Tochter.
Absolut.
Die Schauspielerin ist ja dann ist auch dieselbe wie im ersten Teil. Sie ist halt eben noch mal ein paar Jahre älter geworden. Und da gibt es diese wirklich absolut zuckersüßen Moment, wo sie da beide sitzen und sie irgendwie redet davon erzählt, dass sie gerne sein Sidekick wäre. Ja. Und er halt irgendwie sagt, nein, das kann ich nicht. Und zwar nicht, weil du eine schlechte Sidekick wärst, sondern weil ich dann ein schlechter Vater wäre. Und das ist wirklich so ein Moment, wo mir jedes Mal auch echt das Herz aufgeht. Und sowieso einfach diese Beziehung zwischen diesen beiden, die Nebenfiguren, die halt wirklich alle großartig sind. Und halt Louise und die beiden anderen, ich vergesse jetzt gerade die Namen von den beiden Kollegen da, die anderen Ex-Knackis, mit denen sie da diese Sicherheitsfirma aufgemacht haben, die halt, von denen jeder seine Momente hat, jeder seine tollen Gags, seine One-Liner bekommt. Selbst der Bösewicht Walton Goggins ist natürlich fantastisch, fantastischer Schauspieler, der halt diesen Bösewicht auch mit so viel Humor irgendwie spielt und so viel Lust auch daran hat, und dann diese Größenspielereien wie im ersten Teil, dass du diese Autoverfolgungsjagd mit den Matchbox-Autos quasi super, und so. Ja. Es ist einfach
du
wirklich.
Du vergisst gerade Paul Rudd ein bisschen.
Ja, und Paul.
Die Hauptfigur.
Ja. Paul, über Paul Rudd, bei dem habe ich glaube ich schon beim letzten Podcast so geschwärmt, weil die Hauptfigur eben auch so toll ist und so eine ungewöhnte Figur, so eine ungewöhnliche für einen Helden. Das ist, ich meine, wir reden hier von einem verurteilten Verbrecher, wenn jetzt auch eben kein schlimmes Verbrechen ist. Wir reden von einem jemandem, der geschieden ist, der irgendwie aber trotzdem, was ich auch so charmant finde, der irgendwie eine schöne Beziehung mit seiner Ex-Frau hat und deren neuen Mann. Das ist halt irgendwie so eine Patchwork-Familie, dass sie sich so toll verstehen und es ist irgendwie alles, dieser Film ist echt
so ein,
toll.
Das ist so ein kumpelhafter, fröhlicher Typ, der auch immer irgendwie so ein bisschen über alles schmunzelt, was so an abgefreakten Helden in seiner Umgebung noch rumfliegt und rumkämpft.
Er ist auch so ein kleiner Fanboy so ein bisschen.
Ja, genau. Das ist,
und ich, wie gesagt, ich bin auch Riesenfan der Ant-Man-Filme, die kann ich mir auch immer so angucken, und ich muss auch sagen, ich finde, sie haben es richtig cool gemacht, wie sie quasi Evangeline Lilly hier jetzt auch als Wasp quasi ebenbürtig zu Ant-Man stellen. Ja. Sie taucht ja dann auch im Titel auf, es ist ja dann Ant-Man and the Wasp, und auch was sie mit ihr machen, so dieses so, wie, du hast ihr Flügel gegeben und noch Blaster, so gab es für mich nicht so, und also, und auch Michael Douglas hier wieder, ich finde ihn wirklich als Hank Pym, ich finde ihn so toll, auch in dieser Rolle, also das ist so einer dieser großen Schauspieler, die Marvel sich nimmt, die aber hier wirklich gut auch funktionieren, und ja, also die Ant-Man-Filme sind für mich auch immer ein absolutes Highlight.
Und das liegt vielleicht auch nicht zuletzt daran, dass die eben wirklich sehr stark für sich stehen können, wenn man die mit den anderen Filmen vergleicht. Also wir hatten ja eingangs schon gesagt, das ist einfach eine Kinoserie, klar. Aber die Ant-Man-Filme, die beiden, gehören sicherlich zu denen, vielleicht zusammen mit den Guardians-Filmen, die am ehesten auch separat geguckt werden können und die man dann fast genauso genießen kann. Ne?
Okay, dann bin ich mal dran mit meinen Highlights. Ne? Also Julius hat theoretisch eigentlich schon eins vorweggenommen, weil Ant-Man and the Wasp finde ich auch super, haben wir jetzt schon drüber geredet. Aber ich will tatsächlich zwei andere Filme erwähnen, und zwar zum einen tatsächlich Captain America Civil War. Der ja damals, man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, ist das jetzt Avengers 3 oder nicht so, aber nein, es ist ja trotzdem irgendwie Captain America, auch wenn gefühlt alle Avengers nochmal irgendwie auftauchen, und ich muss tatsächlich sagen, ich mochte dieses ganze Konzept auch, ich mochte auch Zemo in dem Film, den wir ja jetzt in Falcon and the Winter Soldier in einer sehr anderen Auffassung nochmal wiedersehen, aber ich fand so diese ganze Motivation hinter Zemo, der halt wirklich sich an den Avengers rächen will und deswegen irgendwie versucht, dieses Team auseinanderzureißen. Und es gelingt ihm ja am Ende auch. Also es ist ja tatsächlich so, neben Thanos, einer der Schurken, der am Ende tatsächlich erreicht, was er sich als Ziel gesetzt hat. Und ich fand auch toll einfach, wie diese Dynamiken umgesetzt werden, wie halt auch klar erkennbar ist, warum ein Steve Rogers so denkt, wie er denkt, und warum Tony Stark denkt, wie er denkt, und dieser klasse Kampf da auf dem Leipziger Flughafen, wenn sich halt wirklich Helden mit Helden bekämpfen, so, das hatten wir ja so auch noch nicht. Und gleichzeitig finde ich, ist der Film, führt ja auch zwei neue Charaktere ins MCU ein. Ich meine, hier sehen wir das erste Mal tatsächlich Black Panther in Aktion, was ich echt super fand, wo ich echt schon, da war ich damals echt heiß dann auf den Film. Und Spider-Man wird ja eingeführt ins MCU, was ja auch eigentlich, also für mich als großer Spidey-Fan war das eine große Nummer, als sie das damals schon im Trailer in der letzten Szene im Trailer gezeigt haben, dass Spider-Man auf einmal da ist. Ich war echt so total aus dem Häuschen. Und deswegen ist Civil War, finde ich, immer noch auch so ein Film, wo ich sage, okay, der ist eins meiner Highlights und ein anderes Highlight. Und ich glaube, da dürften wir nachher auch eine heiße Diskussion haben, ist tatsächlich Thor Ragnarök.
Yes!
Ich muss es einfach echt sagen. Also ich habe den, wie gesagt, habe ihn jetzt nochmal geschaut. Und also erstmal, ich liebe Taika Waititi. Als das erste Mal verkündet wurde, dass Taika Waititi einen MCU-Film machte, dachte ich so, uff, passt das so ins Konzept? Passt das irgendwie so überhaupt ins MCU? Und ich gebe auch gerne zu, dass sich Thor 3 wirklich so ein bisschen, finde ich, wie so ein Fremdkörper anfühlt. Also der ja auch so ein bisschen losgelöst ist von diesem MCU-Zeitstrang, weil man einfach mal sagt, ja, okay, gut, wir schicken Thor halt auf irgendeinen anderen Planeten. Das hat alles gar nicht mehr so richtig mit irgendwas anderem zu tun. Aber ich mag den Film so vom Humor her, von der Action her. Ich mag diese ganze Hulk-Dynamik, wo sie ja so ein bisschen diese Planet-Hulk-Comic-Storyline mit einbauen, die allerdings viel zu kurz kommt, aber das nur mal so nebenbei. Die Einführung von Valkyrie fand ich super und ganz klasse finde ich tatsächlich auch Kate Blanchett als Hela. Und die Tatsache, dass sie den Immigrant-Song von Led Zeppelin tatsächlich nicht nur im Trailer zeigen, sondern wirklich gleich zweimal in gefühlt fast voller Länge ausspielen und dazu wirklich auch grandiose Bilder abliefern, fand ich toll. Also Thor 3 ist für mich so ein Film, ich glaube, bei Julius könnte er wahrscheinlich sogar schon bei den Tiefpunkten von Phase 3 landen, oder?
Tatsächlich. Tobias, willst du zuerst Bastian beistimmen?
Also ich will gar nicht so viel beistimmen, einfach nur deswegen, weil wir auf die Länge achten müssen und dann irgendwie Redundanzen reduzieren und so. Aber ja, natürlich will ich Sebastian beistimmen. Thor 3 habe ich in meinen Highlights vorhin nur deswegen nicht genannt, weil ich mich halt konzentrieren wollte auf die Filme, wo sich meine Meinung zum Positiven verändert hat. Und bei Thor 3 war sie einfach schon immer positiv. Da gab es nichts zu verändern. Der Film ist unfassbar lustig, eben weil wahrscheinlich Taika Waititi da am Set auch einiges hat improvisieren lassen. Der Mann ist ja bekannt für seinen verschrobenen, wunderbar pointierten Humor. Das kommt halt total rüber. Sebastian hat den Score noch vergessen von Mark Mothersbaugh, der ein Score ist, also ich meine damit die Musik, die tatsächlich für den Film geschrieben wurde, ne? nicht den Soundtrack, die Sachen, die sie irgendwie an bekannten Stücken verwenden, sondern die Sachen, die neu geschrieben wurden. Das ist ein Score, der läuft bei mir seit Kinostart und das war 2017 in meiner Playlist, die ich alle paar Tage mal höre. Ich war erst am Montag zu dem Score wieder joggen. Also das ist, der ist total treibend, verspielt, vor allem diesem Grandmaster Jam Session Song zu der Figur von Jeff Goldblum, diesem versponnenen Diktator, der einfach auch für sich genommen ein Typ ist, auf den muss man erstmal kommen. Also so eine Figur zu kreieren, ist großartig. Und das bringt mich auch dazu, zu diesem Herausstechen, was Thor insgesamt hat, also Thor 3 insgesamt hat. Ich meine, natürlich kann man sagen, dass der stilistisch nicht so ganz reinpasst. Vom Humor her vor allem, vielleicht auch von so Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, der Farbgebung oder so. Aber man muss eben auf der anderen Seite auch sehen, ansonsten ist diese dritte Phase, über die wir heute sprechen, halt schon relativ homogen. Das ist eine Phase 2016 begonnen, da hat Marvel einfach seinen Stil gefunden. Die Filme waren sichere Hits und natürlich gab es unterschiedliche Figuren, die da eingeführt wurden und Team-Ups und was weiß ich nicht. Aber die Filme waren trotzdem alle qualitativ und auch stilistisch recht homogen, zumindest verglichen mit den anderen Phasen, ja. Also gerade in der ersten Phase, über die wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, so ein Film wie der unglaubliche Hulk, der sticht da einfach dermaßen raus, ne? Und man hat gemerkt, dass man noch nicht so richtig irgendwie einen gemeinsamen Stil gefunden hatte damals. Und jetzt ist es halt so in der neuen Phase bei diesen 11 Filmen. Aber immerhin gibt es diesen einen noch, der das halt schon macht. Und ich finde, das kann man auch verkraften. Ich finde, da muss man nicht irgendwie den Anspruch haben, dass das irgendwie alles so zusammenpassen muss. Zumal ja auch von manchen Leuten immer gesagt wird und gefordert wird, Marvel soll auch mal die Handschrift der Regisseure irgendwie mehr durchklingen lassen.
Ja.
Und das ist hier einfach passiert. Also das gibt genau diesen Film, wo das passiert. Taika Waititis Stil wird deutlich. Und dann gibt es die Guardians-Filme.
Ja.
Und damit hat es sich im Grunde schon. Ich meine, wer einen absoluten Kennerblick hat, der wird irgendwie den Russo-Stil noch erkennen bei Captain America 3. Aber auch bei den Avengers 3 und 4 Filmen, die ebenfalls von den Russos inszeniert wurden, sieht man den dann schon wieder deutlich weniger. Also insofern, Thor 3 ist einer der wenigen Filme von den neuen, die halt dann doch auch nochmal so ein bisschen rausfallen dürfen. Und ich finde, das kann man ihm schon anrechnen.
Ohne Frage, aber.
Und damit leitet Julius jetzt auch gleich unsere Rubrik Tiefpunkte von Phase 3 ein.
Ja, Tiefpunkte, muss ich halt wirklich sagen, ist halt alles relativ. Auch Thor 3
ist
für mich kein schlechter Film, bei weitem nicht. Und ich sehe das absolut auch so, ich finde das auch angenehm eigentlich, dass der so bunt ist, dass er so stilistisch ist, und ich hätte damit wirklich kein Problem. Aber es sind halt zwei Sachen vor allem. Und das eine ist, ich verstehe halt nicht, und das ist halt so ein Problem, was halt daraus entsteht, dass das MCU halt eine Serie ist im gewissen Sinne. Ich verstehe halt nicht, warum die Figur Thor in Thor 3 auf einmal eine ganz andere Figur ist. Und das ist halt was mich beim ersten Kinobesuch schon ab der ersten Szene komplett irritiert hat, und dann halt eben, es ist auch nicht, wird auch danach nicht besser. Und ich kann schon verstehen, dass man halt irgendwie das humoristische Talent von Chris Hemsworth irgendwie ausnutzen will, dass man vielleicht auch denkt, diese Figur Thor ist halt irgendwie ist irgendwie langweilig, weil der ist ja so ein ernster Kämpfertyp und so, und wie so ein Grübler oder so. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum es im MCU noch einen Sprücheklopfer braucht und warum man das dann aus Thor machen muss. Das ist aber vielleicht Geschmackssache. Das ist dann halt eben auch ein Problem, was sich dann in bis zu Avengers 3 für mich zieht, wo halt eben Thor dann auch noch so ein bisschen so ein Sprücheklopfer ist, der halt irgendwie genauso gut irgendwie auch Star-Lord sein könnte. Aber weswegen mich der Film wirklich wütend macht teilweise, und das, obwohl er eigentlich sogar so Szenen wie dieses, was wir vorhin schon gesagt haben, mit dem Immigrant-Song, dieser Kampf auf der Brücke.
Julius ist einer der liebsten Typen, die es gibt. Wenn Julius was wütend macht, dann wird
das ist eine schwierige Sache.
Ja, aber was mich wirklich immer wieder nervt und auch beim erneuten Anschauen nervt, ist halt diese ständige ironische Brechung, und dann, wenn es sogar so weit geht, ist es halt eben so ein bisschen sich wirklich fast wie so ein Mittelfinger in Richtung des restlichen MCUs anführt. Und da gibt's, was mich wirklich, wirklich gestört hat, ist diese Szene, wo dieser wirklich tolle Moment aus Avengers 2 wieder aufgegriffen wird, wo halt diese mit dem Hulk beruhigen, ne, diese, wo Black Widow das in Avengers 2 immer macht, dass sie ihm irgendwie diese Gute-Nacht-Geschichte quasi erzählt und ihn dann diese Handgeste, dass sie die irgendwie machen, so die Hände aufeinander legen. Und dann macht das halt Thor auch, wo halt er in der Arena gegen den Hulk kämpft, und man denkt irgendwie, okay, das ist jetzt vielleicht so die Möglichkeit, wie sie diesen Kampf jetzt beenden, aber nein, dann kommt halt irgendwie natürlich dann doch wieder die ironische Rechnung. Erst setzt Thor dann so ein wirklich bescheuertes, dämliches Grinsen auf dabei.
Das Grinsen ist göttlich.
Nein, das ist ein göttliches Grinsen. Das sind halt wirklich diese Momente, die mich halt echt einfach, die mich wirklich aufgeregt haben, und genauso wie halt eben dann so, dann hast du halt am Schluss, wird halt irgendwie Asgard zerstört und so, und das ist wirklich ein tragischer Moment eigentlich. Und dann wird halt als nächstes wieder so ein blöder Spruch geklopft von irgendwem, ich glaube, Kork oder so, wer ist das? Ich glaube, Kork sagt dann irgendwie sowas wie, naja, aber ist ja nicht so schlimm, wenigstens ist die Stadt noch da, und dann macht irgendwie Bumm und diese ganze im All schwebende Stadt explodiert und sowas. Nee, das sind einfach
da
so Momente.
Da muss ich so lachen, wenn du das einfach nur so mittelmäßig wiedergibst, ist es schon lustig.
Allein bei der Tatsache, dass du Kork erwähnst, höre ich schon diesen wunderbaren Taika Waititi,
ja,
der ja Kork
wie gesagt,
spielt und der
das ist halt so, spricht. Es ist für mich halt, ich bin da echt in so einem Zwiespalt, weil es ist halt, also ich sehe total und komplett die positiven und die Stärken, die dieser Film ohne Frage hat. Und es ist wirklich teilweise super lustig. Ich habe mich jetzt auch beim wiederholten Mal schauen wieder über einige Szenen amüsiert. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Momente, und das ist sowas, was ich auch mir als eine der größeren Sachen aufgeschrieben habe, ist, dass ich finde, dass Ironie schlecht altert. Und das sieht man halt gerade bei diesen ironisch brechenden Filmen wie den Guardians-Filmen und dem Thor 3, finde ich, sieht man das sehr stark, dass halt so diese, wenn halt irgendwie so ein Moment so groß aufgebaut wird und dann denkst du, jetzt kommt der große Heldenmoment, und dann gibt es irgendwie einen blöden Spruch oder irgendwie hier bei Guardians of the Galaxy 2 ist es dann Mantis, die irgendwie so einen Stein ins Gesicht bekommt, wo es am Schluss diesen großen Heldenmoment gibt und dann irgendwie so ein, fehlt nur noch so ein, weißt du, so ein dieser Record-Scratch, den du dann immer auch im Trailer immer so, sowas hast. Ja. Ich finde, das altert einfach ganz schlecht. Das findet man beim ersten Mal lustig, oder so ging es mir zumindest, das findet man beim ersten Mal lustig und beim zweiten Mal rollt man dann schon mit den Augen.
Nö.
Und so geht es mir bei Tor 3 mit ganz vielen Szenen.
Aber gut, das zeigt halt auch einfach mal wieder, ne, wie
wer hier Humor hat in dem Podcast. Das zeigt, wer in diesem Podcast Humor hat.
Nein, das überhaupt nicht. Nein, aber einfach, wie unterschiedlich man Filme doch aufführen kann. Ja. Also ich finde, ich liebe Tor 3. Ich kann, und wie gesagt, dadurch, dass er halt so quasi ja eigentlich für sich alleine steht, abgesehen von der Post-Credit-Scene, wo dann das Schiff von Thanos auftaucht und so, kann man sich den halt auch irgendwie schön einfach so anschauen. Und ich mag auch diese ganze Szene mit dem Theaterstück, was da aufgeführt wird, ja. Die Heldentaten von Loki, wo man dann das, echt noch ja. Matt Damon und so sieht. Also ich finde, da sind einfach tolle und Elemente. Und ich will es vielleicht auch noch mal kurz sagen, nur damit es für alle, die uns zuhören, jetzt kein Missverständnis. Also Tiefpunkt ist natürlich jetzt einfach nur ein blödes Wort, aber wir reden halt über die Highlights, die Höhepunkte, da müssen wir natürlich auch irgendwie über was reden, was Tiefpunkte sind, aber obwohl ich sagen muss, wenn ich meinen Tiefpunkt erwähne, ist es für mich wirklich ein Tiefpunkt, aber da kommen wir gleich
drauf. Genau. Und oder bei Tor 3 zum Beispiel auch noch, um nochmal was Positives auch zu sagen, ich finde eigentlich auch die Entwicklung der Figur, so merkwürdig den Anfangspunkt auch finde, dass Thor halt auf einmal so ein Weichei und Sprücheklopfer ist, finde ich das halt trotzdem toll, die Entwicklung, die Figur halt durchläuft in dem Film, dass er halt am Schluss einsieht, nein, ich brauche den Hammer eigentlich gar nicht, ich bin nicht Thor, Gott der Hämmer, so wie ja auch Odin zu ihm sagt in dieser tollen Szene am Schluss, sondern ich bin der Gott des Donners und ich brauche keinen Hammer, um meine Kräfte einzusetzen. Und dann gibt es halt diese super, super geile Szene auf der Brücke zum Immigrant Song und dann halt mit dem Blitz und Gegnergemetzel und so. Super, super geil. Aber ich kann es halt nicht hundertprozentig genießen.
Zumindest nicht den ganzen Film. Vor allem braucht er ja dann in Avengers hier doch wieder
das
Einhammer. Ne?
Also genau, das ist halt dann auch wieder so ein Punkt, der mich in Avengers 3 dann so ein bisschen irritiert hat. Ich weiß nicht, warum sie ihn dann doch noch diesen Stormbreaker-Arc dann da irgendwie hingeschrieben haben. Wahrscheinlich, um ihn halt irgendwie kurz aus der Handlung rauszunehmen.
Ja, stimmt, zwei Dritte. Ich hatte
der Dritte, genau.
Ich meine den Dritten.
Ja. Tobi, dein in Anführungszeichen Tiefpunkt.
Ja, also wie du auch gerade schon gesagt hast, die Qualität dieser dritten Phase ist durch die Bank schon recht hoch, aber mein Tiefpunkt wäre tatsächlich und leider Guardians of the Galaxy Volume 2.
Oh, okay.
Und zwar auch erst beim Rewatch. Also die Guardians-Filme haben beide für mich verloren, als ich die nochmal gesehen habe. Ich glaube, gerade der erste hatte damals sehr davon profitiert, dass das halt was sehr Ungewohntes und Irres war und Unerwartetes. Das hat dem Film geholfen. Und der zweite Film hat für mich das Problem, dass er kein wirkliches emotionales Zentrum hat für mich, aber dass James Gunn die Emotionen dann auf der anderen Seite mit der Brechstange halt irgendwie versucht, in diesen Film zu zimmern. Mhm. Ja, also es geht im Grunde, wenn man jetzt diese ganzen Szenen, wo die Guardians irgendeinen Quatsch machen, die ja auch für sich genommen mal besser, mal schlechter sind, außen vor lässt, geht es ja um eine Vater-Sohn-Geschichte in dem Film. Ne? Es geht darum, dass unsere Hauptfigur Star-Lord tatsächlich seinen echten Papa, seinen biologischen Papa trifft, der auch noch ein Planet ist und gespielt vom großen 80er Action-Star Kurt Russell. Und es geht darum, dass er eine eigentlich viel bessere Vaterbeziehung zu seinem Ersatzpapa hat, diesem Piraten, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Yondu.
Genau. So, das ist der Kern dieser Geschichte. Aber das kommt für mich nicht wirklich rüber. Also es wird dann so probiert irgendwie so ein Vater-Sohn-Bonding zwischen eben Star-Lord und der Kurt-Russell-Figur da zu machen auf dem Planeten mit so amerikanischem mit so einer Fang-den-Ball-Kitsch-Szene, so ganz, ganz typisch für wie sich so Amerikaner in populären Filmen irgendwie vorstellen, wie man als Sohn mit seinem Vater umzugehen hat, ne? Also so eine Baseball-Szene. Die für mich nicht wirkt, sondern sehr gezwungen ist. Und die haben halt auch nicht viel Geschichte irgendwie zusammen natürlich. Und das bisschen, was sie haben, das, ich hab den Eindruck, ich soll irgendwie jetzt denken, dass sich da zwei gefunden haben, aber das kommt nicht an. Und auf der anderen Seite gibt es dann die eigentlich nette Idee, wie ich finde, dass James Gunn, der Autor und Regisseur, sagt, naja, im Grunde geht es gar nicht so sehr um die biologische Abstammung, sondern es geht darum, wer ist denn wirklich dein Papa im Sinne von, wer ist dein Vorbild und wer war für dich da und so. Und da wird dann halt dieser Yondu ins Spiel gebracht, der Pirat. Aber die Beziehung von den beiden habe ich halt irgendwie auch nicht gesehen in dem ersten Film. In dem ersten Film ist ja nur der eine irgendwie hinter dem anderen her und die sind eher so verfeindet. Und im zweiten Film spielt das auch noch eine Rolle. Und dann soll ich auf einmal glauben, dass die irgendwie so ein super Vater-Sohn-Verhältnis haben, was dann in dieser Beerdigungsszene gipfelt, wo sich Yondu ja geopfert hat erstmal und dann beerdigt wird, auch von seinen ganzen Piratenkumpels, die dann ankommen und mit großem Feuerwerk und so und Cat Stevens Musik spielt. Das ist einfach... Ich finde nicht, dass sich dieser Moment mit diesem Kitsch, den James Gunn da reinhaut, dass sich der wirklich aus der Handlung rechtfertigen lässt. Und damit fehlt dem Film leider das emotionale Zentrum. Und es bleiben halt mehr oder weniger gute Gags, die ich aber auch beim zweiten Mal gucken oft nicht mehr so gut fand, leider.
Also da muss ich ganz, ganz vehement widersprechen. Also ich mag den ersten Guardians-Film immer noch lieber als den zweiten. Beim zweiten, was mich zum Beispiel stört, ist alles, was sie mit Drax machen. Also ich weiß nicht, im zweiten hat mich Drax echt angestrengt. So dieses ständig so sein gefaktes Lachen und auch so diese Partnerschaft, die sie da mit Mantis irgendwie zusammenbauen. Das war für mich immer sehr gewöhnungsbedürftig. Super fand ich alles, was sie mit Gamora und Nebula machen. So dass die beiden Schwestern, wie die sich quasi irgendwie finden. Und tatsächlich mochte ich diese ganze Beziehung zwischen Peter und Ego, seinem Vater, und halt diese ganze Yondu-Geschichte. Also die Beerdigung von Yondu ist für mich einer der emotionalsten Momente von ganz Marvel. Also jedes Mal, wenn ich das sehe, laufen mir ein, zwei Krokodilstränchen runter. und ich finde auch, dass eigentlich so, dass Yondu diese väterlichen Gefühle hat für Peter. Ich finde, das sieht man irgendwo auch schon im ersten Teil. Also allein zum Beispiel, wenn ich überlege, wie er ganz zum Schluss im ersten Teil in seinem Raumschiff sitzt und auf diese Kugel aufmacht, wo er denkt, da ist ja jetzt hier der Powerstone drin, und dann hat Peter da quasi nur diese komische kleine Trollfigur reingemacht und er grinst so. Das sind so für mich, sind es eher so kleine Momente, die aussagen, dass Yondu eigentlich wirklich stolz auf den Jungen ist. Klar ist er jetzt nicht so der Typ, der das irgendwie groß zeigt oder so, aber ich finde, so wie das dann auch in Teil 2 weitergeführt wird, fand ich das sehr, sehr schön. Also ich, wie gesagt, ich mag den zweiten auch sehr und finde auch diese ganze Geschichte mit Yondu wirklich stark.
Also für mich funktioniert das auch, muss ich sagen. Obwohl ich auch nicht so ein großer Fan der Guardians-Filme bin, hatte ich, glaube ich, beim ersten Teil ja auch schon gesagt. Also nicht ganz so groß wie viele andere. Aber jetzt, wo Tobias das so gesagt hat, stimmt schon irgendwie, dass man das eigentlich hätte besser auserzählen müssen. Vielleicht hätte man dann eher noch so, ich weiß nicht, ob das jetzt die ideale Lösung gewesen wäre, aber vielleicht so zwei, drei Rückblicke, wo man halt irgendwie den Star-Lord als Kind mit Yondu sieht und dann vielleicht die am Schluss nochmal aufgegriffen werden und dann in einem ganz neuen Licht irgendwie auf einmal erscheinen oder sowas. Keine Ahnung. Ich meine, ich stimme aber auch Sebastian in der Hinsicht zu, dass diese Beerdigungsszene dann für mich dann trotzdem irgendwie funktioniert und dieses Opfer und dann dieser Mary Poppins-Moment und so. Es ist schon irgendwie, ich kann nicht verleugnen, dass ich das dann irgendwie auch schön finde. Aber ich gebe Tobias auch recht, es ist eigentlich nicht gut genug auserzählt.
Ja, Julius ist jetzt gerade die Schweiz gewesen. dann, jetzt bin ich sehr gespannt, weil jetzt kommen wir zu meinem Tiefpunkt und der heißt Captain Marvel. Und ich fand den Film damals schon nicht gut. Als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, habe ich mich noch schwerer damit getan. Und ich finde den Film, ich muss sagen, ich finde ihn echt langweilig. Und ich finde es auch echt schade, wie hier quasi auch mit bestimmten Dingen, die fürs MCU irgendwo wichtig sind, umgegangen wird. Also ich will es einfach mal ganz klar sagen, die Tatsache, dass Nick Fury sein Auge ausgekratzt bekommt von der Katze, finde ich, ist immer noch irgendwie so der
Keine Katze.
Und ja,
ein Flerken,
es ist ein Flerken, aber es ist trotzdem eine verdammt verkackte Katze, die ihm irgendwie das Auge auskratzt. Und wenn ich noch dran denke, wie er in Winter Soldier Steve Rogers erzählt, ja, jemand, dem ich mal ganz doll vertraut habe, hat mir irgendwie das Auge, hat mir wehgetan, so nach dem Motto, denkst, okay, da ist jetzt eine krasse Geschichte hinter, und den ganzen Film über hast du einfach nur Nick Fury, der, oh, die Katze, und die kratzt ihm dann das Auge aus. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen albern, auch quasi, dass Captain Marvel selbst eigentlich die Namensgeberin der Avengers ist, weil sie irgendwie als ihren Pilotennamen Carol Avenger Danvers hatte, fand ich auch ein bisschen blöd. Und auch Captain Marvel, also Carol Danvers selbst als Figur, hat mich nicht so irgendwie rangezogen, weil hier sind wir vielleicht auch einfach so, ich habe bei ihr so ein bisschen so eine Entwicklung vermisst, so, weil wenn wir sie halt das erste Mal kennenlernen, ist sie halt so eine krasse Kree-Soldatin, die eigentlich schon irgendwie wirklich gut im Leben steht, aber halt irgendwie an Gedächtnisverlust leidet. Dann wird das so nach und nach so ein bisschen aufgeschlüsselt. Aber auch dieses mit dem Aufschlüsseln und wie man dann quasi ihre Origin-Story so ein bisschen versucht, an den Comics so heranzuziehen, dass sie dann da Kree-Strahlung abbekommen hat und so, fand ich auch, hat mich nicht irgendwie vom Herd hervorgelockt. Und auch diese CGI Captain Marvel, die dann am Ende irgendwie durch die Gegend fliegt, wo du so krass siehst, dass es gerade nicht Brie Larson ist, obwohl ich Brie Larson echt super gerne mag als Schauspielerin, aber ich finde, das war nicht ihr Film und das war auch echt nicht mein Film. Also ich fand den echt ziemlich langweilig. Da muss ich sagen, da hat jetzt WandaVision mit Monica Rambeau irgendwie mir mehr zu dieser ganzen Miss Marvel, Captain Marvel Thematik gegeben, als der Film, den ich wirklich einfach echt nicht mag.
Ich glaube, der funktioniert besser, wenn man sich vorstellt, dass Nick Fury einfach die Hauptfigur ist in dem Film. Also über
auch
den,
dann nicht. Auch ja, dann
vielleicht nicht. Vielleicht ein bisschen besser. Zumal sie da den auch wirklich, ich meine, das ist jetzt kein besonders starkes Argument, aber die Verjüngung von Samuel Jackson ist erstklassig gelungen, rein auf einer technischen Ebene. Ich meine, man kann den wahrscheinlich mit Fug und Recht als eine Hauptfigur des Films bezeichnen. Vielleicht nicht als die wahre Hauptfigur, aber ist schon hat schon eine große Rolle und ist ständig zu sehen, wie er da mit seinem deutlich jüngeren Gesicht durch die 90er läuft und fährt. Und das ist schon gut gelungen.
Und vor allem, finde ich, ist die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren halt so gelungen. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Captain Marvel mein Lieblings-Marvel-Film ist, aber für mich ist es halt einfach einer von vielen sehr guten, die ich immer wieder gerne schaue. Und es hat viel mit dieser tollen Dynamik zwischen Carol Danvers und Nick Fury zu tun, die fantastisch funktioniert und wo man auch einfach merkt, dass die Chemie zwischen Brie Larson und Dingsbums gut funktioniert und so.
Samuel L. Jackson,
genau. Und halt aber eben auch mit den vielen anderen Darstellern, mit einer Ausnahme, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ich finde Jude Law toll, als diese Mentorfigur, der sich halt bloß als der wahre Bösewicht herausstellt. Ich finde vor allem Ben Mendelsohn absolut fantastisch, der eigentlich immer mega viel Spaß hat in seinen Rollen, auch wenn er häufig als dieser Bösewicht verschenkt wird. Und gerade deswegen ist dieser Twist ja so genial mit den Kree, dass halt du den ganzen Film denkst, den Kree und den Skrulls. Und denkt natürlich den ganzen Film, die aussehen wie die Bösewichte, die grünen Aliens mit den spitzen Ohren und dem komischen, merkwürdigen Gesichtern, die sind natürlich die Bösen. Und dann hat man noch Ben Mendelsohn in der Hauptrolle, der quasi darauf abonniert ist, den Bösen zu spielen in solchen Filmen. Und dann stellt sich halt am Schluss heraus, dass es halt genau andersrum ist. Und das finde ich halt wirklich eine von den wirklich starken Elementen an diesem Film. Tatsächlich ist es hier aber auch der einzige, zumindest jetzt soweit ich weiß, der einzige Film, in dem ich die gestandene Schauspielerin, die sie für so eine Nebenrolle gecastet haben, irgendwie überhaupt nicht überzeugend finde. Und zwar Annette Bening, die ja, wie heißt sie nochmal? Die Marvel, ne? Spielt sie Marvel?
Ja, genau.
Also quasi die Kree-Wissenschaftlerin, die auf der Erde undercover ist und von der halt Carol Danvers ihre Kräfte bekommt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Annette Bening, ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob sie keine Lust hatte oder ob sie, ob das irgendwie die Schauspielführung des Regieduos war oder irgendwie, jedenfalls, ich meine, alle anderen, diese ganzen anderen, wir haben vorhin schon über Michael Douglas gesprochen und so, diese, oder Tommy Lee Jones im ersten Captain America, diese ganzen Veteranen und Veteraninnen, die du da in diesen Marvel-Film mittlerweile hast, die sind immer eigentlich super in ihren kurzen Rollen, aber irgendwie bei Annette Bening, keine Ahnung, springt für mich der Funken nicht über. Und aber ansonsten, wie gesagt, ich finde, das ist auch ein Film, der sehr viel von so ruhigeren Momenten lebt. Ich finde zum Beispiel dieses Intermezzo, was sie da haben auf dieser Farm, wo sie halt dann auf Maria Rambeau, ihre alte Freundin, wieder trifft und mit die junge Monica auch eben kennenlernt oder wieder trifft er auch eigentlich und sozusagen dann auch in ihr altes Leben wieder einen Einblick bekommt und sowas. Das in so einem großen Blockbuster, das finde ich eigentlich immer schön, wenn es dann halt eben auch mal so einen Moment gibt, wo halt eben so kurz mal auf die Pause-Taste gedrückt wird, so wie auch im zweiten Avengers ja zum Beispiel mit dieser Farm-Szene und so. Und um mal wieder das Thema Filmmusik anzusprechen. Ich finde die Filmmusik von Captain Marvel absolut fantastisch. Das ist ein ganz, ganz super, super tolles Titelthema, was es da gibt.
Ja, wie gesagt, also mein Film ist es nach wie vor. Ich habe jetzt das zweite Mal geguckt und ich glaube, das wird es dann auch gewesen sein. Also,
Sebastian guckt richtig wütend. Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht sehen, aber ich beschreibe das jetzt einfach mal.
Nein, aber ich finde auch irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn man Captain Marvel halt wirklich irgendwie in Endgame eingeführt hätte, um sie halt wirklich so als Deus Ex Machina Moment irgendwie aufzubauen, weil letztendlich selbst in Endgame, du hast sie kurz in der ersten Episode, dann, oh ja, jetzt verschwindet sie erstmal wieder ins Weltall und kommt dann am Ende wieder zurück und ich weiß nicht, ich habe diesen Film nicht gebraucht und ich finde es halt auch irgendwie schade, dass man letztendlich dadurch auch so ein bisschen Scarlett Johansson die Marke weggenommen hat, die erste weibliche Superheldin zu sein, die quasi einen Solo-Film bekommt, weil ich finde, sie hätte den eher verdient. Und ich finde es irgendwie auch so ein bisschen passend, dass Captain Marvel 2 jetzt nicht mehr Captain Marvel 2 ist, sondern The Marvels und wahrscheinlich dann noch Monica Rambeau und hier Miss Marvel irgendwie mit einbeziehen wird. Für mich ist es einfach nichts. Also ich fand sie als Figur, hat mir der Film sie einfach nicht interessant genug dargestellt. Diese ganze Geschichte mit ihrem Gedächtnisverlust fand ich lahm. Ich gebe zu, dass die Dynamik zwischen ihr und Nick Fury wirklich interessant war, aber meins war es nicht. Dann kommen wir mal ganz kurz noch zu den Neuzugängen. Also, wer war denn für euch jetzt, also, wir gucken, was haben wir denn als Neuzugänge? Wir haben Spider-Man als Neuzugänge, als einen Neuzugang. Doctor Strange, über den tatsächlich noch keiner hier heute gesprochen hat.
Den haben wir einfach weggezaubert.
Ja, genau. Black Panther und Captain Marvel, so als die großen vier. Wer davon ist so euer heimlicher Favorit?
Na, nicht heimlich. Spider-Man, ganz klar. Das ist eine wirklich super gelungene Verzahnung dieser ja auch in vielen Kinofilmen schon etablierten Figur mit dem Marvel Cinematic Universe. Ich weiß, dass nicht alle Spidey-Fans das mögen, dass der zu so einem kleinen Iron Man wird und ja, der halt den Mentor hat und an dem er sich irgendwie so reibt und den er aber ja trotzdem braucht und dessen Technik er übernimmt und so. Aber ich finde, das ist eine total organische Art, diese Spidey-Figur in diese Filmreihe, die nun mal von Tony Stark dominiert wurde bis Endgame, einzubetten. Ja. Das ist total gelungen. Und davon abgesehen sind diese Filme einfach schön frisch jugendlich. Also ich gerade der zweite, der Far From Home, mit diesem Schultrip, den die da machen durch Europa, ich finde das so frech und witzig. Und ich habe da den ganzen Kram mit diesem komischen Bösewicht, den sie da noch einführen, von Jake Gyllenhaal gespielt, überhaupt nicht gebraucht eigentlich. Der Film hätte für mich auch einfach sein können, die laufen durch Europa und ab und an muss halt Spidey mal weg, weil gerade irgendeine bescheuerte Sache passiert, die er als Superheld verhindern muss. Ne?
Ich musste tatsächlich vor allem beim zweiten an das denken, was du gesagt hattest bei den Iron Man Filmen oder ich glaube speziell zum ersten Iron Man, dass eigentlich die größte Zeit bei Iron Man tatsächlich Iron Man selbst sein größtes Problem ist. Ne? Und so ein bisschen ist es hier tatsächlich gerade beim zweiten Spider-Man auch, dass halt eben viel interessanter als diese Bösewicht-Story, die jetzt auch nicht schlecht ist. Und Jake Gyllenhaal macht halt auch macht halt auch eine Menge Spaß und so. Aber viel interessanter finde ich eigentlich tatsächlich, dass halt eben das größte Problem tatsächlich im gewissen Sinne MJ ist für Spider-Man in diesem zweiten Film, weil er halt eben hin und her gerissen ist, was man ja auch schon von Spider-Man kennt, aber was hier, finde ich, auch sehr schön gelöst wird, dieses hin und her gerissen sein zwischen dem Verantwortungsbewusstsein und dem, eigentlich will ich doch nur ein ganz normales Leben führen und eigentlich würde ich gerne meine große Liebe irgendwie erobern oder ihr meine Liebe gestehen und mich darauf konzentrieren können. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr charmant und deswegen könnte man halt wirklich diesen ganzen Bösewicht, den man halt immer noch braucht, weil es halt ein Blockbuster ist, der ins Kino kommt, dann hätte man sich irgendwie auch sparen können.
Und die haben halt eine neue Perspektive drin. Diese jugendliche Perspektive auf die ganzen alten Heldensäcke ist uns bis dahin nicht bekannt gewesen. Ne? Die wird da eingeführt durch die Schule. Auch dieses Tribute-Video, was sie da am Anfang von dem zweiten Film haben, dieses kitschige Abschiedsvideo oder wie sie dann in dem Sportunterricht von Captain America irgendwelche Weisheiten und Motivationssprüche bekommen, der aus so einem Fernseher zu denen spricht.
Ich finde auch immer noch, Spider-Man Homecoming hat eine der witzigsten Post-Credit-Scene, wenn eben nämlich dieser Patience-Clip von Captain America da irgendwie kommt, so nach dem Motto, ja, und Geduld, wie wichtig ist Geduld und sowas alles. Nee, da sind wir uns, glaube ich, echt jetzt mal vollkommen einig. Ich finde auch Spider-Man, ich meine, ich höre auch viel, oh, das ist ja eigentlich nur Iron Boy, aber wie Tobi schon meinte, ich finde, er passt. Klar, ich meine, wir haben eine ganz andere Vorstellung von Spider-Man durch Tobey Maguire, durch die Comics, durch Andrew Garfield. Und ich finde, ich mag Tom Holland erstmal in dieser Rolle als Peter Parker wahnsinnig gerne. Ich mag auch so diese ganzen Beziehungen, so, die er einfach auch zu Tante May hat, die er zu Happy hat, die er zu Tony Stark da auch tatsächlich hat. Und ich finde, er ist halt ein anderer Peter Parker. Er ist halt ein Peter Parker, der für uns das erste Mal in einer Welt aufwächst, wo er als Jugendlicher diese ganzen Superhelden um sich rum hat. Natürlich findet er die irgendwo alle geil und wäre gern irgendwie wie Tony Stark, weil der ist ja auch so ein Erfinder, genau wie Peter Parker ein Erfinder ist. Und das finde ich hier auch toll, dass er halt wirklich auch sich gerade zum Anfang den ganzen Kram da mit seinen Düsen und so, das ist ja alles auch von ihm irgendwo selbst gemacht. Und deswegen ist er, wie Tobi schon meinte, für mich wirklich organisch gut platziert einfach in diesem MCU. Und ich finde ihn echt super.
Und ich glaube auch, dass sich der Peter Parker jetzt des MCUs noch weiter emanzipieren wird von Tony Stark. Also das ist ja wie so eine Vater-Sohn-Geschichte und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem dritten Film der Peter Parker dann sich auch nochmal eigenständiger sozusagen definieren wird und nicht immer nur im Verhältnis zu Tony Stark, den er irgendwie bewundert und wo er so sein will wie er und so. Ja. Also ich glaube, das wird nochmal stärker auch ein Thema werden und ist ja dann einfach die Geschichte, die da erzählt wird.
Ja. Und man hätte auch nicht zum dritten Mal innerhalb von 20 Jahren oder nicht mal 20 Jahren dieselbe Spider-Man-Origin-Story mit Ben stirbt in seinen Armen und sagt ihr noch mit letzter Kraft, aus großer Kraft folgt große Verantwortung und so, hätte man also wirklich nicht. Und ich finde das auch unter dem Aspekt, finde ich das auch wirklich gut, dass sie halt mal was Neues mit und was anderes mit dieser Figur Spider-Man
machen. Das ist auch ganz interessant. Ich meine, diese ganze MCU-Reihe, die hat ja begonnen 2008 zu einer Zeit, wo es schon sehr viele Superheldenfilme gab. Mhm. Das vergisst man ganz gerne, weil man irgendwie diese ganze Superhelden-Manie im Kino auf das MCU auch sehr stark sozusagen bezieht. Aber als Iron Man ins Kino kam, hatten wir schon jede Menge Spider-Man-Filme und wir hatten Batman-Filme und was weiß ich nicht alles. Also die Leute waren einfach unfassbar gewöhnt an auch so Origin-Stories. Und deswegen kann das auch so funktionieren jetzt mit der Spidey-Einführung im MCU, dass man eben nicht nochmal die Origin drin hat, sondern dass man davon ausgehen kann, Leute, ihr wisst das doch. Ja. Also wir müssen das jetzt nicht nochmal zeigen, ihr wisst das.
Wenn wir jetzt schon bei Spider-Man sind, ist das ein schöner Übergang. Dann Spider-Man Far From Home ist eigentlich der letzte Film von Phase 3 gewesen. Aber das große Finale, wir haben ja schon am Anfang drüber gesprochen, war ja eigentlich Avengers Endgame. Und jetzt würde ich gerne mal noch so zum Abschluss dieses Podcasts einfach so ein bisschen auf so diese Frage kommen, weil was sich bei mir jetzt so ein bisschen eingeschlichen hat, ist tatsächlich so eine gewisse Art von Marvel-Müdigkeit. Also Endgame ist für mich einfach gesagt wirklich das große, krasse Staffelfinale, weil wir das MCU jetzt schon so lange mit Serien verglichen haben, ist es halt einfach so das Staffelfinale, wo ich sage, okay, wow, ich habe eigentlich alles bekommen, ich habe ein Happy End, ein trauriges Ende und alles ist irgendwie da so zu einem schönen, wie ich finde, Ende gekommen, dass wenn Marvel jetzt verkündet hätte, okay, das war's jetzt auch mit Marvel-Film, hätte ich nicht mal groß irgendwie geweint. Natürlich geht's noch jetzt groß weiter, aber ich muss jetzt zum Beispiel auch sagen, so alles, was jetzt so angekündigt wurde, wirkt für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also abstrus so, weil ich meine, ich bin gewohnt, dass Marvel auf irgendein Ziel hinarbeitet. Aber ich kann jetzt im Moment noch irgendwie gar nicht so ein richtiges Ziel sehen, weil wir haben jetzt mit Shang-Chi kommt jetzt Martial Arts Action, dann haben wir mit Eternals Götter, die so Fantasy Sci-Fi-mäßig unterwegs sind, dann erwartet uns Doctor Strange 2 mit dem Multiversum, Ant-Man 3 mit dem Quantum Mania und keine Ahnung was, also wie ist es bei euch so? Habt ihr noch so krass Bock auf Marvel Phase 4, wie man es vielleicht vorher hatte? Oder ist es auch irgendwie jetzt so ein bisschen, okay, eigentlich ist abgeschlossen, alles, was jetzt kommt, sind quasi Spin-offs und es fehlt noch irgendwie so eine richtige Richtung, in die das jetzt geht?
Also bei mir ist es umgekehrt zu dir. Ich verstehe, was du meinst, dass dir die Richtung fehlt. Die ist einfach noch nicht so wirklich erkennbar. Wir wissen noch nicht, was die Gesamthandlung sein wird, die halt in den ersten 23 Filmen Thanos war, so grob, ne? Müssen wir mal gucken. Das kann ich nachvollziehen, aber dadurch, dass ich die jetzt alle nochmal geguckt habe, dadurch, dass ich die Bezüge gesehen habe und auch gemerkt habe, bei aller Kritik, wie viel Spaß die Filme machen können, habe ich tatsächlich wieder Lust bekommen, die ich vorher nicht hatte. Also diese Müdigkeit, die du beschreibst, die hatte ich auch. Da habe ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere, mal einen Filmstartsartikel zugeschrieben. Aber durch diesen Rewatch hat sich die tatsächlich ein bisschen verflüchtigt und ich freue mich auf das, was kommt. Erstmal ganz, ganz optimistisch und irgendwie bedingungslos. Und ich glaube, dass man da vor allem auch auf die Serien gucken muss, vielleicht ein bisschen stärker. Ne? Also du hattest jetzt die Filme genannt. Dieses Jahr kommen dann hoffentlich Black Widow, Shang-Chi und Eternals. Aber parallel dazu wird ja an diesen ganzen Disney-Plus-Serien gearbeitet, von denen es jetzt mit WandaVision und Falcon and the Winter Soldier schon zwei gibt. Und was die da vorhaben an abgefahrenen Figuren und auch deutlich jüngeren Figuren und einfach anderen Perspektiven von Menschen mit einer anderen Herkunftsgeschichte, die irgendwie von unten kommen und nicht diese dominanten Superhelden sind, denen es allen irgendwie mehr oder weniger auch so materiell gut geht. Da freue ich mich drauf, auf diese sozusagen Öffnung der Perspektiven, die jetzt bevorsteht.
Also ich finde, ganz allgemein freue ich mich auch sehr, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen über bestimmte Filme oder bestimmte Titel sprechen, vor allem aber, was für mich diese Müdigkeit oder was so ein bisschen abgefedert hat, ist vor allem jetzt auch die Erfahrung mit den ersten beiden Serien, also mit WandaVision und Falcon and the Winter Soldier. Die finde ich nämlich so gut an Endgame anknüpfen in vieler Hinsicht, dass halt eben, dass du merkst, okay, es ist nicht einfach nur das Finale gewesen, sondern es ist halt auch sozusagen im MCU oder in der Handlung dieses ganzen Universums ein einschneidender Moment, der halt damit nicht erledigt ist, dass Thanos besiegt ist, sondern es wird jetzt auch weiterhin noch darum gehen, in was für einer Welt leben diese ganzen Heldinnen und Helden jetzt, wie gehen wir damit um, dass unsere ganzen größten Avengers, also Iron Man, Black Widow und Captain America halt verschwunden sind oder irgendwie zumindest irgendwie ausgeschieden sind, tot sind, keine Rolle mehr spielen können jetzt. Wer füllt jetzt die Fußstapfen, die großen, die da hinterlassen wurden? Und dann, klar, man weiß jetzt nicht, was die neue Bedrohung ist. Das liegt zum gewissen Teil sicherlich auch daran, dass die ganze Corona-Sache jetzt halt eben auch die ganzen viele Pläne durcheinander gewürfelt hat. Eigentlich sollte ja Black Widow schon lange im Kino gelaufen sein. Jetzt musste halt dann doch zuerst WandaVision kommen, nachdem das alles x-mal verschoben wurde. Dann wurden auch bei WandaVision und Falcon and the Winter Soldier halt bestimmte Sachen durch die Pandemie halt irgendwie nicht so umgesetzt, wie man sie eigentlich machen sollte. Sodass da sozusagen auch zumindest in offizieller Form die Hinweise, die womöglich drin gewesen wären, gefehlt haben. Viele haben ja bei WandaVision gedacht, okay, jetzt taucht Mephisto auf, quasi so eine Dämon-Teufelsfigur aus dem Marvel-Universum. Da hätte es, glaube ich, sogar eigentlich, so wie es eigentlich geplant war, auch noch zumindest noch ein paar deutlichere Hinweise im Finale geben sollen. wo dann sich irgendwie dieser Hase dann doch noch als irgendwie so ein Dämon entpuppt oder so, aber haben sie dann halt alles nicht gedreht. Deswegen gibt es das zumindest jetzt Stand, jetzt offiziell nicht im MCU. Ja. Und genauso wenig ist jetzt irgendwie schon bei Falcon and the Winter Soldier ganz deutlich gemacht worden, okay, als nächstes erwarten uns die Thunderbolts, also das Suicide Squad des Marvel-Universums oder sowas. Und ich, wer weiß, ob es bei Black Widow irgendwie schon die große Andeutung gibt. Ich denke eher nicht. Ich meine, es wird, wenn es sich da nicht irgendwie noch eine Rahmenhandlung oder sowas aus dem Hut gezaubert wird, dann ist das ja ein Film, der Jahre vor Avengers Endgame spielt. Wahrscheinlich, soweit wir zumindest, soweit wir wissen, ja, irgendwie so nach Civil War oder so. Es wird auch noch ein bisschen dauern, aber ich sehe dem Ganzen eigentlich doch sehr, sehr mit großer Vorfreude und sehr, sehr positiv. Alleine, weil ich mich halt einfach auf diese Titel freue. Selbst auf Tor 4 freue ich mich tatsächlich.
Ja, dann vielleicht greifen wir da mal gut auf. Was sind denn so Filme und oder Serien, wo ihr sagt, okay, die habe ich irgendwie ganz dringend auf dem Plan, so was sind da so die Titel, auf die ihr euch so am meisten freut?
Loki auf jeden Fall. Loki, vor allem nach dem letzten Trailer. Also das sieht wirklich so nach so einem tollen und verrückten und mal ganz anderen Format aus. Und ganz abgesehen davon, dass Tom Hiddleston halt einfach nochmal diese Rolle spielen darf, ist natürlich sowieso ein großer Traum. So gerne ich WandaVision und Falcon auch mochte, ich muss schon sagen, dass die halt dann auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch so durch die Pandemie bedingt und durch die Einschränkungen, die halt damit verbunden waren, nicht so hundertprozentig rund schlussendlich waren, weil halt im Finale dann halt irgendwie noch ein bisschen das zu überhastet war oder sowas. Bei Loki könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch die erste wirklich, wirklich richtig gute MCU-Serie wird, weil halt einfach, soweit wir wissen, zumindest bislang keine großen Umstrukturierungen oder sowas stattgefunden haben. Und halt eben da auch nochmal eine ganz neue Sache. Ich meine, das ist ja nochmal was anderes, was da jetzt. Da wird jetzt noch die ganze Sache mit Zeitreisen und sowas aufgemacht und so. Ist ja sozusagen noch eine potenzielle Richtung, in die es irgendwie weitergehen könnte.
Und bei dem Film, Julius?
Ich weiß nicht, also Tor 4 ist alleine schon wegen des Titels Love and Thunder. Und ich glaube auch, dass ich mich vielleicht mit dem dann so ein bisschen besser arrangieren kann, weil ich halt einfach sozusagen, weil jetzt sozusagen auch nach Endgame, eine Sache, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel, in Endgame habe ich die Figur Thor auch wieder verstanden auf einmal, weil halt eben jetzt klar ist, für mich oder für mich klar wurde, das ist halt einfach ein schwer traumatisierter Mann, naja, oder Gott eigentlich, aber was auch immer, Asgardianer, der halt einfach wirklich so viel auf die Fresse bekommen hat in seinem Leben, seine Familie alle tot, irgendwie in seinen schlimmsten Heldenmomenten irgendwie versagt und sowas und dem ich sozusagen komplett verstehen konnte und abnehmen konnte, warum er jetzt halt eben so kaputt gegangen ist. Da bin ich also jetzt auch zuversichtlich, dass ich da irgendwie mehr Spaß dran haben werde in Tor 4. Ja, und ich meine, Eternals, muss ich glaube ich sagen. Also Eternals ist wirklich Chloe Zhao, die jetzt ja gerade den Oscar auch gewonnen hat für Nomadland habe ich leider auch noch nicht gesehen, der lief ja auch hier.
Julius, den hat niemand in
außer
Deutschland
Christoph,
gesehen, außer Christoph Pedersen hat diesen Film in Deutschland noch niemand
Ja,
gesehen.
aber ich habe halt den The Rider von ihr gesehen, den ich auch wirklich, wirklich fantastisch fand. Und ich kann mir einfach vorstellen, klar, viel von dem, was jetzt so davor gesagt wurde von Kevin Feige, der hat schon geschwärmt, die Darsteller haben schon geschwärmt, Salma Hayek, glaube ich, unter anderem. Das sind natürlich klar, das gehört dazu, dass du als Kevin Feige oder als wenn du da mitspielst, dass du dann den Film lobst, ist ja klar. Aber ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass das was wirklich Besonderes und was wirklich Tolles sieht. Und die ersten Bilder, zumindest da aus dieser kurzen Marvel-Vorschau, die Sebastian eingangs schon erwähnt hat, sahen schon mal sehr, sehr vielversprechend
Ja.
aus.
Tobi, worauf freust du dich?
Ich würde Spider-Man nennen, den neuen. Und zwar nicht nur, weil wir ja gerade Spider-Man schon gelobt haben als Figur im MCU, sondern weil die da ja wahrscheinlich das Multiversum dann endlich mal öffnen. Also diese Idee, dass es unterschiedliche parallele Realitäten gibt, was ja in Doctor Strange sozusagen auch schon in den Kanon eingeführt wurde, dass das möglich ist. Und da halt damit spielen, ja. Also ganz konkret, dass halt der Tobey Maguire Spider-Man und vielleicht noch ein anderer auf den Spider-Man treffen, der von Tom Holland gespielt wird. Das finde ich einfach eine schöne. Ich meine, im Grunde ist es eine Spielerei, auch in dem Spider-Man-Animationsfilm ist es das, aber ich finde es eine schöne Spielerei, diese unterschiedlichen Figuren so aufeinandertreffen zu lassen und einfach auch so all in zu gehen, ja, also die Reihe bisher hat sich ja dahingehend immer zusammengefügt, dass sie Helden aus unterschiedlichen Filmen halt zusammengebracht haben. Das war auch sehr neu in der Kinogeschichte. Aber damit ist man ja jetzt durch. Also noch größer als Endgame geht da nicht, wenn am Ende wirklich das komplette Aufgebot an Helden in die Schlacht zieht gegen Thanos Truppe. So, da ist man an einem Endpunkt. Das wird keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken, wenn sie jetzt irgendwie Team-Ups machen. Aber die andere Art von Team-Ups, nämlich dass man einfach aus unterschiedlichen Dimensionen und Filmreihen, die eigentlich nicht so wirklich zusammenpassen, jetzt Leute zusammenschmeißt, das stelle ich mir witzig vor. Vor allem mit Leuten wie Tobey Maguire, dessen Spider-Man-Film ich auch sehr, sehr gerne mochte und der einfach ein klasse Schauspieler ist. Da verspreche ich mir Spaß. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das dann wirklich wird. Ich habe sowieso so ein bisschen Probleme damit, wenn es darum geht, im MCU Konsequenzen wirklich zu erzählen, also von Veränderungen zu erzählen. Ich habe immer den Eindruck, dass sich am Ende doch irgendwie alles wieder hinbiegt, so mehr oder weniger. Also
auch, ja, es gibt ja bei Spider-Man ja jetzt auch die Gerüchte, dass dann irgendwie Miles Morales eingeführt werden soll, der dann quasi der Spider-Man fürs MCU wird.
Ja, kann sein.
Tom Holland dann quasi zu Sony übergeht und bei Venom und Co. dann irgendwie
Ich meine, es ist, wenn es im MCU darum geht, dass sich große Dinge verändern, dass sich Helden streiten wie in Civil War oder dass die Hälfte der Bevölkerung weggeschnipst wird, solche Sachen, das passiert, aber es wird halt auch immer viel davon wieder zurückgedreht und es fühlt sich nicht so wirklich konsequent an für mich. Deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Idee mit dem Multiverse jetzt irgendwie so viele Konsequenzen für weitere Filme haben wird, aber es ist halt eine schöne Idee für zumindest einen Spider-Man-Film.
Ja. Ich glaube, davon kann man ziemlich sicher ausgehen, dass jetzt dann nicht in jedem Film gesagt wird, hey, aber holen wir doch einfach den Iron Man aus dem Paralleluniversum. Ja, genau. Also das macht man sich ja auch, ich meine, es ist bestimmt jetzt schon ein absoluter Albtraum über diese verschiedenen Figuren und Zeitstränge und was passiert zu welchem Zeitpunkt, wie in welcher Reihenfolge ist das eigentlich
alles? Und die Organisation. Die Schauspieler zu bekommen, das vergisst man immer, wenn man nur das aus so einer Fanperspektive betrachtet, von wegen, ich hätte jetzt gerne die und die und die Figur zusammen. Ja. Die müssen alle Zeit haben. Das ist ein absoluter Albtraum. Also mein großer Respekt auch vor allen Menschen, die an den Avengers-Filmen im Speziellen gearbeitet haben, und zwar an allen Avengers-Filmen, vom ersten bis zum vierten, das zu organisieren, dass du diese ganzen Leute da immer zusammenbekommst, bei den vollen Terminkalendern, wirklich eine Meisterleistung, die, glaube ich, auch nicht genug gewürdigt wird.
Ja. Nee, auf Eternals bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, das geht auch nochmal eine ganz, ganz andere Richtung. So ein bisschen als Martial-Arts-Fan bin ich auch sehr neugierig auf Shang-Chi. Ich finde so, was man zumindest im ersten Trailer gesehen hat, so von der Action und so, das sieht wirklich auch sehr spannend aus. Und ja, wie gesagt, Ant-Man 3 hoffe ich auch. Das macht ja auch dann nochmal Peyton Reed. Das heißt ja dann schon Quantumania, da wird ja dann auch Kang der Eroberer eingeführt, der ja auch so ein bisschen zumindest in den Comics ja irgendwie der Nachfahre von Reed Richards aus der Zukunft ist, was ja so ein bisschen vielleicht auch andeuten könnte, dass sie in Ant-Man 3 so ein bisschen in Richtung Fantastic Four gehen, die ja jetzt dann auch irgendwie kommen sollen. Also es gibt da schon ein paar Sachen. Loki hatte Julius ja schon erwähnt. Deswegen, also ich glaube, es kommt zumindest sehr unterschiedliche und andere Sachen auf uns zu, die jetzt vielleicht wirklich, vielleicht probiert sich Marvel jetzt auch einfach mal in verschiedene Richtungen aus und guckt so, wo es irgendwie was landet. Oder es steckt halt wirklich schon der große Masterplan dahinter.
Das glaube ich.
Wo wir am Ende denken so, boah, okay, krass. So,
das hat ja die Reihe bisher auch
charakterisiert. Kevin Feige ist da ja auch als Produzent jemand, der das ja wirklich wirklich gut in der Hand hat.
Ich glaub aber nicht, dass wir nochmal so eine wirklich feste Phase oder sowas bekommen oder sowas ähnliches von vorne bis hinten durchgeplant ist wie die Infinity-Saga, wie ja sozusagen die ersten 23 Filme jetzt heißen. Ich kann mir eher vorstellen, dass es jetzt tatsächlich so in verschiedene Richtungen geht und halt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bleibt Captain Marvel wirklich im Weltall und auf verschiedenen Planeten, wobei, wie kriegt man da jetzt Mrs. Marvel hin, die ja nicht unbedingt jetzt so ein weltalltaugliche Superheldin ist, sondern eher so mit ihren Superkräften halt eben auch eher so auf die Erde gehört und so. Das übrigens stelle ich mir auch sehr spannend vor, dieses Treffen von Carol Danvers und Monica Rambeau und Kamala Khan in The Marvels, über den wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen haben. Dann geht man halt, dann gibt es so ein bisschen die Multiverse-Richtung, die halt ja auch in Doctor Strange 2 ist, haben wir übrigens immer noch nicht über Doctor Strange gesprochen.
Der Running Gag heute einfach mal durch.
Ja. Und dann gibt es halt eben vielleicht noch so ein bisschen noch so die, ich meine, Guardians wird dann nochmal in den Tiefen des Weltalls spielen. Da gibt es, wie habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, vielleicht noch irgendwie so Spielereien nochmal mit der Quantenebene und dem und wie Zeitreisen, was ja dann in Ant-Man and the Wasp, Quantumania und halt in Loki eine Rolle spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen so kleinere, weiß nicht, so kleinere Mini-Universen vielleicht aufmachen, und dann spart man sich nämlich auch den Kopfzerbrechen halt immer zu dann, also zu, oder diese typische Frage, ja, warum taucht denn jetzt eigentlich der Held hier nicht auf oder warum hilft er denn nicht oder warum rufen sie nicht mal Spider-Man an? Und natürlich halt eben auch noch, klar, ganz wichtig jetzt nach Falcon und Winter Soldier, Captain America 4 wurde ja jetzt auch angekündigt, wird sicherlich auch noch sozusagen dieses bisschen politischere um die das Erbe von Captain America und die Supersoldaten, das ist ja immer noch nicht richtig aus der Welt geschafft. Genau. Und so, das wird ja sicherlich auch noch eine Rolle spielen weiterhin und in Zukunft. Die Thunderbolts, die Young Avengers, die wurden ja auch irgendwie schon deutlich, mehr als deutlich angeteasert.
Ja, das stimmt. Die so viele junge Superheldinnen und Helden, die wir jetzt schon haben, da muss einfach Young Avengers irgendwann irgendwo als Film oder als Serie, keine Ahnung,
wie Blade, die mal kommen. Ne? Dann gibt es auch Vampire. Ja. Moon Knight, also zumindest diese Trainingskampf-Videos, die wir da gesehen haben von, wie heißt er?
Oscar Isaac,
genau, der durch so John Wick-mäßige Kampfskills da irgendwie raufgeschafft hat, offenbar. Das sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus. Wird auch nochmal was ganz Neues, halt so eine Figur, die halt irgendwie so ein...
Als Serie, ne?
Ja, genau, als Serie. Die so eine Figur, die halt irgendwie so einen halb mystischen, halb möglicherweise auch nur psychologisch oder psychisch Erkrankungshintergrund hat. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich eigentlich auf jeden einzelnen Film und jede einzelne Serie.
Ja, wunderbar. Damit haben wir, ohne einmal über Doctor Strange gesprochen zu haben, unseren Podcast zu Phase 3 beendet. Wir entschuldigen uns bei allen Doctor Strange-Fans. Wir finden ihn auch toll, glaube ich, oder?
Ich meine, ich gehöre so ein bisschen auch zu denen, die verloren haben für mich. Ich finde das Ende, sprechen wir doch noch drüber.
Nein, wir reden nicht mehr darüber. genau, damit sind wir tatsächlich doch am Ende angekommen, haben wir doch irgendwie alles halbwegs gut abdecken können. Vielen Dank, Julius und Tobi, dass ihr wieder mit dabei wart.
Sehr gerne.
Jetzt müssen wir uns die nächste große Reihe irgendwie rauspicken. Das könnt ihr uns gerne mal schreiben an leinwandliebert5stats.de, was wir uns irgendwie mal als nächstes vornehmen können, was wir so ein bisschen regelmäßiger in dieser Runde machen können. Und ich muss tatsächlich noch eine Anmerkung für die nächste Woche machen, bevor wir uns hier komplett verabschieden. Weil nächste Woche werden wir über den neuen Mortal Kombat Film sprechen. Und das werden wir aber, weil ein Kollege von uns jetzt leider keinen Screener mehr bekommen hat, müssen wir diesem Kollegen quasi die Chance geben, diesen Film am Donnerstag kommt er raus, richtig? Mhm. Am 13. Mai, dass er sich den auf Amazon Prime, oder?
Nein, den gibt es auf mehreren VOD-Plattformen.
Dass er sich den da anguckt, und dann werden wir quasi, sobald er fertig ist, uns ans Mikrofon setzen. Und deswegen kommt der Podcast nächsten Donnerstag ein klein wenig später, wahrscheinlich so gegen Nachmittag hin, 14 Uhr oder so. Nur damit ihr euch nicht wundert, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid. Aber nein, ihr seid gar nicht auf dem Weg zur Arbeit, weil nächsten Donnerstag ist Feiertag. Also dann könnt ihr eh ausschlafen, dann ist es nicht ganz so schlimm, dass der Podcast erst später kommt. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst und ihr habt einen Teaser, nächste Woche geht es um Mortal Kombat. Dann nochmal vielen Dank, Julius, dass du dabei warst und mit uns hier Marvel durchgequatscht hast. Tobi, auch dir vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Danke euch beiden.
Und unserer unser größter Dank gilt natürlich allen von euch da draußen, die uns fleißig zuhört, die uns fleißig abonniert habt, die uns fleißig auf zum Beispiel der Apple Podcast App eine Wertung hinterlasst, eine Review hinterlasst. Das freut uns sehr. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt, schreibt das einfach an leinwandliebert@filmstarts.de. Freuen wir uns auch immer wieder, wenn wir Leserpost bekommen. Und ja, damit bleibt mir nichts anderes weiter übrig, als mich zu verabschieden. Bleibt gesund, schaut ganz viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow. Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.